Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu der 6. Folge von «Schule im digitalen Wandel». Heute mit dem provokativen Titel «Schule ohne Noten – Lernen in der Digitalität». Barbara, was stellst du dir unter dieser Folge vor?
Ja, also ich finde es noch ein bisschen schwierig, weil da, ich finde es wirklich schon sehr provokativ. Ich bin gespannt, was du da für Vorschläge bringst und du dann gerne meine Ideen und Gedanken noch ergänzen.
Als Vorwort, wir haben angefangen in unserer Klasse, Barbara, in der 5., 6. Primarklasse, seit 3 Monaten keine Noten mehr zu geben. Wir machen jetzt 2 Parallelsysteme. Meine Stellenpartnerin, die jetzt heute nicht da ist, hat jetzt zum Beispiel vor 3 Wochen wieder einen Test mit Noten gemacht. Wir 2 verzichten aber bewusst, als du als SAP bzw. ich als Klassenlehrer, auf Noten. Wir haben das auch gar noch nicht so gross gestreut. Also gerade sind wir gespannt, welche Resonanz das es dann gibt, wenn wir jetzt erst mal öffentlich über das schwätzen. Ich habe 3 Mythen mitgebracht vom Noten. Bin gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Noten sind einfach, jeder versteht sie und sie fassen den Lernstand zusammen. Also was würdest du jetzt zu dem sagen?
Also Note ist vor allem einfach mal eine Zahl, oder? Und die sagt irgendetwas aus, aber so viele Erfahrungen hat man ja gesammelt im Laufe der Zeit, dass eine Note bis zu 2 Notenpunkte unterschiedlich kann sein. Also wenn du einen 5er gibst, kann jemand einen 4er geben, einen anderen einen 6er. Also von dem her fasst es keinen Lernstand zusammen und jeder versteht es, man hat das Gefühl, jeder versteht es. Aber red mal mit irgendjemandem und jeder hat eine andere Meinung.
Also für mich ist es auch ein Schein, um irgendwie den ganzen Lernprozess von einem Thema abbrechen auf eine Zahl, gibt ja dann gleich viel Interpretationsbedarf. Ich habe mir noch ein anderes Beispiel aus dem realen Leben genommen. Also wenn zum Beispiel 20 Minuten, nämlich wenn die Schweizer Nazi spielt, Noten verteilt, dann würde ich ja schlussendlich gleich wissen, also warum hat jetzt der Fabian Schär nur um 4? Also was heisst jetzt da? Liegt es am Zusammenspiel? Liegt es daran, dass er müde war? Oder ein anderes Beispiel ist, gell, wir haben mittlerweile alles im Netz wird bewertet. Jedes Restaurant kannst du auf TripAdvisor, auf Google Rezensionen schauen und dann hast du die Sternli. Und ich gehe gleich Kommentare dann nämlich durchlesen, wieso dass die Beizen soll gut sein. Also auch da sagt mir nicht viel. Ich muss Futter haben. Von dem her gesehen, glaube ich, es fasst nicht der Inhalt zusammen, sondern Schein.
Genau, es gibt diese Scheinsicherheit. Da merke ich gerade jetzt, wo wir so im Prozess sind mit neuen Beurteilungsformen, habe ich oft wieder das Gefühl bei gewissen Lehrpersonen, es gibt so eine Scheinsicherheit. Ich kann eine Note machen, dann habe ich etwas, das mathematisch irgendwie scheint zu verheben. Auch wenn da 0 verhebt und das andere geht man genau wie dir. Wenn jemand 3 Sterne gibt von 5, ja, was hat er denn bewertet? Das Essen oder die Sauberkeit vom WC? Für mich ist beides wichtig.
Der 2. Mythos ist, Noten sind das fairste und objektivste, um Leistungen abzubilden. Es bedeutet Chancengleichheit.
Also, gell, Chancengleichheit, das ist so ein Wort, das mir gerade zu schudern macht, weil das steht einfach nicht. Und das andere, fair und objektiv.
Nein, also wo Menschen ist es subjektiv. Egal, ob es da eine Note hat oder ob es
ein Wort genau, nur weil es einfach eine Zahl ist und man irgendwie weiss, wie viel das 6 Äpfel sind. Aber dann sind ja immer nicht 6 Äpfel, sind nicht gleich wie 6 andere Äpfel. Ja, also für mich ist das verhebt für mich nicht. Aber ich merke, dass in vielen Köpfen da noch ganz, ganz stark so drin ist.
Es gibt ja auch die verschiedenen Faktoren, die dann quasi die Chancengleichheit extrem nicht geben. Oder die es nicht objektiv machen. Zum Beispiel, du weißt, das Geschlecht kann einen grossen Unterschied machen. Der soziokulturelle Hintergrund, Klassenstärke als solches, die Lehrpersonen. Da gibt es die verschiedenen Effekte, die ich rasch möchte darauf eingehen. Der Halo-Effekt zum Beispiel. Also, wenn zum Beispiel jemand ein angenehmes Auftreten hat und sehr sympathisch wirkt, dann hat man häufig das Gefühl, der ist auch kompetent. Mhm. So ist es ja zum Beispiel, Leute, die eine gute Krawatte haben und sehr schön angelegt sind, genau. die sind fachlich kompetent, oder heisst es eben.
Oder einen guten Wortschatz haben.
Zum Beispiel. Oder die Tendenz zur Mitte. Also, wir hatten früher noch die gaussische Kurve, die kennen wir, die sieht aus wie eine Glocke, oder? Mhm. Und man hat auch Tendenz, wenn man zum Beispiel arbeitet, dann korrigiert, dass da zum Beispiel wirklich dann so ein bisschen die Tendenz zur Mitte, dass ganz viele in die Mitte kommen, weil irgendwo unbewusst da noch mitschwingt.
Ja, das ist typisch schweizerisch, oder? Man wird weder ganz gut noch ganz schlecht sein.
Wir wissen, die Reihenfolge der Korrekturen hat extremen Einfluss. Also am Anfang ist man vielleicht noch offener und gegen den Schluss wird man strenger oder umgekehrt.
Ja, oder wenn du nicht so gute Prüfungen korrigiert hast und die vierte ist ein bisschen besser, dann bewertest du die Tendenz besser, weil sie im Vergleich zu denen, die du gerade vorher angeschaut hast, einfach besser ist.
Es gibt ja auch den Effekt von der Tendenz zu der Extrembewertung. Also wenn ein Kind zum Beispiel im Französisch nicht gut ist und dann hat es so ein bisschen einen So-So-La-La-Test gemacht, dann ist das aber auch dann extrem schlecht bewertet. Oder wenn man weiss, die letzten Vorträge hat es nicht gut gemacht und der Vortrag wäre qualitativ jetzt aber besser, tut man es gleich tiefer machen. Es gleich auch oben raus natürlich. Dann die Übereinstimmungsfehler gibt es ja auch noch häufig. Ich habe eingeführt, wie man ein Sway macht oder wie man PowerPoint macht. Und die Kinder nutzen nachher die gleiche Folienstruktur. Bewertet mir als Lehrpersonen da unbewusst besser, weder wenn Kind zum Beispiel sagt, ich mache jetzt rasch vorhanden ein Plakat, wo ja dann im analogen Sinn ja auch wäre, dann der erste Eindruck verfälscht extrem viel. Da habe ich das Fachwort gerade nicht gefunden, aber der erste Eindruck, der prägt uns nachhaltig, ob man das wollen oder nicht. Und dann gibt es noch den Pygmalion-Effekt, habe ich noch rausgesucht. Das heisst, wenn du jemanden einmal in einer Schublade hast, einen Jugendlichen oder ein Kind, bringst du es dort fast nicht mehr raus. Oder? Also die Eltern sind schon intelligent gewesen, dann muss es das Kind auch, zum Beispiel, wenn die Schublade mal drin ist, bringst du es fast nicht mehr
raus. Oder auch die Untersuchungen, die sie gemacht haben, wo sie an einer neuen Lehrperson gesagt haben, welche Schülerinnen und Schüler das gut sind und welche nicht so gut sind. Und nach einem halben Jahr hat es sich tatsächlich in die Richtung, wie die Lehrperson erwartet hat, verschoben.
Dann habe ich einen dritten Mythos. Prüfungen motivieren. Ohne diesen Druck würden die Kinder und Jugendlichen nicht mehr lernen.
In meiner Prüfung manchmal denke ich, was wollen wir denn eigentlich noch herausfinden? Weil,
wo wir eh schon wissen.
Ja, genau, richtig. Da ist ja, du machst den Satz fertig, den ich gedacht habe. Was würde ich herausfinden? Nur zum einen mehr dem Kind beweisen, dass es eine gute Note hat und dem anderen einmal mehr, dass es wieder nicht realisiert hat.
Der John Hetty, der ja Lernen sichtbar machen, rausgegeben hat, die grosse Metastudie, über alle Metastudien, die es mehr oder weniger dort gegeben hat, zum Thema Lernen und Schule, hat zum Beispiel auch gesagt, dass, wenn du eine Prüfung machst, dass dann der Lernprozess meistens genau dann abrupt aufhört.
Man markiert manchmal sich so ein bisschen über die Oberflächlichkeit bei Kindern, aber ich finde ich genau, wie gefördert durch das. Dann wissen sie, das Mathe-Thema geht etwa 2, maximal 3 Wochen. NMG-Thema haben wir vielleicht bis zu der nächsten Ferien. Also muss ich 7 Wochen durchheben und dann ist es vorbei. So ein bisschen.
Genau. Und von wegen Motivation möchte ich dazu noch sagen, da hat es auch schon Untersuchungen gegeben. Ich kann auch nicht mehr sagen, aus welcher Studie, habe ich aber beim Philipp Wampfler im Buch «Schule ohne Noten», wo wir dann noch verlinken, gelesen. Kinder, die gut sind, die motiviert es natürlich, gute Noten zu bekommen. Die anderen, die wissen ja eh schon, dass dort und da ein Defizit hat und dann kommt der Hammer mit dem 2er, am 3er, am 4er, am 4,5er wieder. Und es kommt auch in der Prüfungsnachverbesserung, wo man immer sagt, ja, man müsste das sinnvoll nachverbessern und so. Erstens mal findet sie selten statt und das Zweite ist, dann haben ja die wieder die meisten Fehler. Du wirst 100-mal drauf aufgeklopft, die wissen es ja vorher schon.
Ja, das Beste haben wir gefunden, wenn man Hausaufgaben kann, die Prüfung verbessern mit einem von unseren Kindern. Dann habe ich gewusst, jetzt bin ich eine Stunde lang beschäftigt, weil meine Tochter hat nicht einen 4,5er oder so geschrieben, wenn sie es hätte können. Dann hätte sie ja alles können lösen an der Prüfung.
Und ich glaube, unsere Aufgabe zum letzten Mythos, der ja noch heisst, Prüfungen motivieren, Druck ist beim Lernen ein schlechter Ratgeber. Das merken wir ja auch beim Arbeiten, wir Erwachsenen. Oder? Wenn die Chefin oder der Chef uns Druck macht, dann kommen wir selber auch in Druck und so weiter. Also, es gibt schon Abgabetermine, das ist etwas anderes als Druck, finde ich. Oder der Kunde kommt dann, bis dann muss ich es haben. Aber wenn du immer wieder darauf aufgelupft wirst, du musst dann, ich meine, da fange ich auch an auf begehren.
Ja, also Druck erzeugt immer Gegendruck. Und wenn du also Druck machst mit Lernen, dann gibt es eine Vermeidungsstrategie oder Verweigerungshaltung.
Wir haben in den letzten Folgen auch häufig davon gehabt, Grammatik von der Schule, also Sachen, wo man in sich bewirtschaftet, weil man es immer wieder macht. Und ich glaube, das Thema Noten ist auch etwas, was wir jetzt gerne mal kritisch ein bisschen anschauen. Ich habe 2 Argumente, die höre ich immer wieder, wieso dass man gleich bei Noten bleibt. Das eine Argument ist so, ja, aber die Oberstufe macht ja dann nachher Noten. Oder Kanti muss er das dann haben für Kanti-Prüfung. Oder der Lehrbetrieb will dann die Noten noch. Das tut sie aufs Leben vorbereiten. Barbara, was sagst du zu dem Argument?
Dort ist wieder da für mich, eine Note sagt ja nicht das aus, was ich mir von dieser Note vorstelle. Also eben selbst von Lehrer zu Lehrer ist ja eine Note nicht das gleiche. Oder eben auch innerhalb, je nachdem, wie stark eine Klasse ist, kann im Fünfer eine gute Note sein, aber es kann auch an der unteren Bandbreite sein von der Klasse, wenn sie einfach sehr stark ist. Für mich sagt es zu wenig aus. Ich würde mich jetzt nie auf eine Note stützen und darum eine Lernende oder einen Lernenden für irgendeine Berufslehre auswählen.
Ich mache gerade ein aktuelles Beispiel jetzt von mir. Beim Magischen Ring, wo ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe, dort haben sie gesagt, du hast bestanden oder nicht bestanden. Und ich habe die Zauberprüfung bestanden, bin jetzt im Zauberverband dabei. Und mich hat am Schluss Feedback interessiert, warum bin ich da und da knapp und was kann ich besser machen. Mhm. Also das Feedback war für mich wertvoll gewesen. Oder jetzt auch beim Fallschirmspringen. Man sagt ja niemand, die Fallschirmöffnung war bei mir jetzt ein 3er gewesen. Ich meine, wenn ich sie nicht gut mache, dann bin ich tot, oder? Also, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich habe ja selber ein Interesse daran, um dort die Zwischentests zu bestehen, weil es meiner Sicherheit
und mir ist dann so zurückschauen, was mich weitergebracht hat in meinem Lernprozess, verschiedenster Art, dann ist es eigentlich selten eine Note gewesen, sondern ein Feedback. Also, wenn jemand mit mir geschwätzt hat und mir jemand erklärt hat, hey, da ist gut geschafft, da mach so weiter, da wäre es gut, wenn du da und da ausprobieren würdest oder dort und dort solltest du Verbesserungen anstreben. Das hat mich weitergebracht, weil ich dann gewusst habe, was ich besser machen kann. Und wo ich aber auch gut bin und ich kann stolz sein auf mich.
Das zweite Argument, das dann gerade hinten angeschoben wird, ist so, Politik und Gesellschaft wollen ja die Noten.
Ja, wer ist denn Gesellschaft? Das sind ja auch wieder eigentlich du und ich und die rundherum sind. Das heisst, ich denke, es ist wichtig, dass wir anfangen, gerade auch von der Schulseite her, auch von der Bildung her, auch umdenken und da eine andere Idee reinbringen und eine andere Sichtweise auf eine Beurteilung.
Dazu habe ich einmal gerade ein gutes Gegenargument, und zwar in Schweden macht man ja bis Ende 8. Schuljahr keine Noten. Sie tun da nicht selektieren für Sekreal, sie tun es wirklich mit der Differenzierung machen, was wir in der Folge 5 angesprochen haben, mit anderen Systemen, wie zum Beispiel in dem, was wir vorgestellt haben von der Folge 4. Und ich glaube, das sollte ein Ansatz sein, weil dort funktioniert so gesellschaftlich auch und Politik wird ja das dort auch so. Also ich glaube, die Grammatik von der Schule hat sich schon so fest bewirtschaftet, damit man macht am Schluss von der Lerneinheit eine Prüfung, eine Summative, wie es im Fachjargon heisst, und dann eine Note, dass man fast nicht mehr von dem wegkommt. Man sieht die Alternativen schon gar nicht. Mhm. Das bringt mich dann auch ein bisschen zum Thema, Noten wollen sich ja häufig auf drei Normen beziehen oder bewertigen. Das ist die Sachnorm. Hast du vielleicht auch schon etwas zu der Sachnorm sagen?
Also da ist einfach halt auch wirklich wo Inhalt, oder, wo geprüft wurde.
Ja. Also die Teilgebiete oder die Sachen, die du prüfst. Ja. Dort stelle ich mittlerweile aber auch fest, entweder ist dann der Test am Schluss so hoch, wo weit über das ausgeht, was man geübt hat, weil man ja muss streuen. Man muss ja schliesslich auch zeigen, dass die einen Kinder schlecht sind und die einen gut, übertrieben gesagt. Dann gibt es die Sozialnorm.
Also du meinst da, also quasi eben, es wird verglichen mit den anderen Kindern aus der Klasse, oder? Da ist die Sozialnorm.
Ja, oder zum Beispiel auch im Kanton. Also wir haben zum Beispiel bei uns auch die Lernloop oder Stellwerk. Und ich merke, dass da also Stellwerk für den Übertritt in den Lehrbetrieb oder in die Berufsschule wird natürlich extrem stark gewichtet. Wie siehst du da? Deine Kinder sind jetzt gerade in dem Alter, wo das Thema
ist. Also ich bin eine Stunde von unseren drei Kindern, und jetzt hat also der jüngste eine Lehrstelle bekommen vor einer Weile, hat niemand müssen Stellwerk machen. Also es ist nicht verlangt worden. Sie haben es gemacht, aber zum Teil ist es gar nicht gefordert worden. Sie haben noch gestaunt, das Gefühl, es hätte ein grösseres Gewicht.
Da kommen wir zu der letzten Norm, wo eigentlich ja eine Note aussagen oder beiziehen ist. Das ist die Individualnorm.
Ja, das sagt er dann, das ist wirklich so aufs Individuum bezogen.
Genau, und der Kanton St. Gallen sagt ja zum Beispiel zu allen drei Normen miteinander, die geben dann quasi eine Gesamtbeurteilung, beziehungsweise auch beurteilen heisst in erster Linie fördern, heisst es bei uns in der Handreichung von der Schullaufbahn. Bist sich da nicht ein bisschen? Beurteilen heisst in erster Linie fördern, wenn wir jetzt die drei Normen anschauen.
Also da ist es für mich die Frage, immer ein bisschen das Wort beurteilen, wie man da definiert, was da für einen Inhalt hat vom Wort her. Wenn es beurteilen ist, um wirklich so das Gesamtpaket anschauen und den Weg fest mit einbeziehen, dann finde ich, wohl, dann hat da schon, dann kann man da so sagen, dann ist eine Beurteilung, dann ist eine Prüfung, kann ein Teil sein von einem Lernzyklus. Aber wenn es so abschliessend so quasi ist wie der Nagel, den du eingeschlagen hast und dann ist fertig, interessiert mich nicht mehr, dann ist natürlich, dann geht es nicht in die richtige Richtung. Dann ist es nicht ein Teil des Lernprozesses, sondern ist es einfach zum eben etwas festlegen, was man eh eigentlich schon weiss.
Ich glaube, jetzt im Zug von der Digitalität, wo wir jetzt stecken, wo wir so viele Möglichkeiten haben, sollten wir auch uns überlegen, was gibt es für Alternativen zur Note, beziehungsweise wie können wir die Individual nochmal stärken. Ich glaube, ja, da ist so ein bisschen,
ja,
da habe ich ein bisschen gesehen. Wie siehst du das?
Da sehe ich genau gleich. Also für mich wäre es wahnsinnig wichtig, dass man immer mehr aufs Individuum bezieht, was geleistet wurde ist und dort schaut, wo sind die Lernfortschritte. Und da gibt es ganz gute Tools, die man gerade auch digital gestützt super gut kann nutzen und dann ganz einfach kann aufzeigen, was da passiert ist. Oder vielleicht aber auch mal, was ist nicht so gelaufen, wo müssen wir eben noch ein bisschen arbeiten miteinander. Das ist sehr, sehr erstrebenswert. Und da müssen wir wirklich gerade die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen.
Und ich glaube auch, die Noten sind noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal aus dem Buch, Druckzeitalter. Mir ist schon klar, sind die später entstanden. Aber so, man hat den Input, man hat unsere Lernziele, man lernt etwas und man prüft den Output, der rauskommt. Und alles, was zwischen ihnen ist, da kommt mir persönlich zu kurz. Also der ganze Weg, die 4Ks zum Beispiel, also mit welcher Methode habe ich es gelernt? Wie habe ich kreativ etwas Neues aus dem gemacht, was ich schon gelernt habe? Wie arbeite ich mit anderen zusammen? Weil das Wissen, die Lehrmittel und die Arbeitsblätter sind schon verfügbar, oder? Und jetzt kommt es für mich so, wie kann man die neuen Medien für die Sachen
noch
nutzen?
Du sprichst es gerade auch noch etwas an, was ich auch noch wichtig finde. Wenn ich heute Wissen abfrage, das ist ja eigentlich, das ist vorbei, weil das Wissen haben wir alle mit dem Smartphone im Hosensack. Also wer schaut denn, wer muss denn heute noch etwas wissen, wenn ich etwas interessiert, dann nachher nehme ich Google oder irgendeine andere Suchmaschine und ich finde alles raus in Sekundenbruchteil. Aber was mache ich jetzt mit dem, was ich dort lese? Nehme ich da ein paar Münzen oder vernetze ich da mit etwas anderem, suche mir noch eine andere Seite, weil ich vielleicht ein bisschen kritisch bin oder merke, aha, das ist so und so, dann mache ich jetzt aus dem da und da. Das sind nachher die Sachen, die man müssen, wo uns Menschen im Moment noch unterscheiden von der Maschine. Mit Maschine, also das Smartphone und das ganze Internet, das schlimmer wir nicht. Das Wissen, das vorhanden ist, behaupte ich, das hat ja niemand, oder?
Für mich ist auch das Thema so ein bisschen, die technische Entwicklung, die du vorher angesprochen hast, die ist jetzt auch mehrdimensional. Also auf die einen Seite ist es über Kommunikationstool möglich, dass auch Peergroups einander Feedback geben können und dass man es auch wieder verbessern kann. Also mein schönstes Beispiel ist so, wenn man einen Text schreibt. Klar, KIs könnten heute den Text schreiben, aber gehen wir mal davon aus, man lässt die KIs aussen vor. Wenn ich einen Text schreibe und ich lese den durch, habe ich früher da angestrichen mit Rot, mit Grün, was auch immer für eine Farbe und die Kinder haben es dann verbessert und wenn man Glück hat, hat es noch eine Reinschrift gegeben. Heutzutage kann ich im Prozess in den Kindern sagen, geh da oben einmal rasch durch die Nomen oder weißt du, da könntest du noch ein paar Nomen ändern, noch mehr Adjektiv zu den Nomen dazu tun oder damit es spannender ist, nimm da mal noch die direkte Rede raus und so. Also nur schon der echte Dialog, der stattfinden kann, jetzt rein 1:1, kann natürlich mit technischen Mitteln ganz anders gemacht werden. Das zählt natürlich auch für Videotools, für Audiotools etc. Oder? Das heisst, wenn wir schon so mehrschichtiger arbeiten können, grundsätzlich sollten wir auch eine mehrschichtigere Bewertung anschauen. Der Prozess als solches wird wichtiger. Und nicht nur das Endergebnis, der Output, den wir quasi vorher geprüft haben. Ich möchte aber noch eine Lanze dafür brechen, dass nur weil wir jetzt Noten weglassen und dann eine Stegenstufe oben hin tun, ein Smiley oder eine Leiter, wo man dann den Frosch ankleben, wie hoch oben das denn die Leistung was ist, das ist auch einfach ein bisschen eine Tarnung, oder? Man tarnt Noten quasi in einem neuen System und für mich geht es dann doch noch ein bisschen mehr.
Wenn die Leiter zufälligerweise gerade noch 6 Sprossen hat, dann ist ja eh klar.
Oder 4, oder?
Für das unterste ist ungenügend. Ja, genau, 3, 4, 5, 6.
Und also wenn du jetzt zum Beispiel auf die 4Ks gehst, also Kooperation, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität, wie würdest du denn da bewerten? Wie würdest du denn sagen, das ist jetzt besonders kreativ gewesen, da gibt es einen 6er? Ich finde, dort sieht man relativ gut, dass das Notensystem als solches einfach nicht mehr ganz adäquat funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Und du fragst jetzt schon, wie soll ich das bewerten? Also das ist wirklich komplex, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, das würde ich gar nicht so jetzt verniedlichen irgendwie. Aber wie soll ich denn so etwas Komplexes noch einfach in eine Note drucken? Also dann ist du eigentlich jeder Sache wirklich nicht gerecht worden.
Genau, und viele haben jetzt in den Zug von der Digitalität, wenn ich mit ihnen schwätze, auch das Gefühl, wir müssen jetzt Prüfungen, die wir am Schluss machen, erst recht wieder auf Papier machen, damit die technischen Hilfsmittel nicht zu viel können. Das kann ich ja nicht prüfen, was die Kinder und die Jugendlichen genau können. Und ich mache da immer gerne das Beispiel vom Taschenrechner. Ich meine, was haben die schon einen Taschenrechner gehabt in der Oberstufe? Also sie haben das schon gehabt, aber eben vorher hat man auch ohne Taschenrechner gemacht. Heute dürfen die Jugendlichen selbstverständlich einen Taschenrechner brauchen. Wieso soll ich nicht Google, also Google ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Plavakativbeispiel, aber wieso soll ich nicht elektronische Tools nutzen für das, was ich brauche? Weil wir im Alltag brauchen es ja auch, in jedem Berufsleben hast du Zugriff auf das.
Also eben, als ich Kind war, bin ich jetzt tatsächlich noch gegriffen, dass man gesagt hat, ja, wenn irgendwo etwas zusammenzählen im Restaurant oder so, dann musst du das im Kopf rechnen oder musst du es schriftlich rechnen. Das hat noch gepasst vor 30 oder 40 Jahren. Aber mittlerweile hat einfach jeder im Sack ein Handy, dort hat es einen Rechner drin. Also niemand mehr muss rechnen, etwas im Kopf zusammen. Das ist das, was ich vorher ein bisschen gemeint habe. Also das Wissen abfragen oder so, wo man so könnte irgendwie in ein gescheites Raster reinpressen, das ist ja nicht mehr gefragt heute. Da werden unsere Kinder in Zukunft werden mit ganz anderen Herausforderungen in ihrem Leben konfrontiert sein als irgendein Wissen.
Da sehe ich auch so, in der digital vernetzten Welt gibt es ganz neue Probleme. Also nur schon das Thema Fake News ist eins. Wie kann ich meine Meinung im Internet präsentieren? Wie gehe ich mit Quellen um? Dann auch die globalen Probleme, wie jetzt mit der Energiekrise, Flüchtlingsströme, Rohstoffmangel, Klimakrise, Bevölkerungsexplosion, Mobilität, das sind alles Sachen, die können wir nicht mit einer Prüfung lösen, sondern die müssen wir im echten Dialog miteinander lösen. Und so finde ich, sollte es auch in die Schule überwachen.
Eine Kollaboration.
Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, gell, was heisst jetzt da, wenn man das Lernen nicht einfach nur auf die nächste Prüfung versteht, sondern als lebenslangen Prozess und als Lerner, der einen Lebensweltbezug haben. Ich glaube, das Tool Nummer 1 ist Feedback. Barbara, was ist ein gutes Feedback?
Also, man muss einfach vor allem ehrlich sein.
Nicht und wertend, habe ich auch aufgeschrieben.
Richtig, ja, genau. Und schlussendlich möglichst so, dass eine Entwicklung aufgezeigt wird. Also, nicht so abschliessend, sondern wirklich so, dass ein Horizont aufzeigt und man das Nächste erreichen kann. Das ist für mich ein gutes Feedback.
Also, wir haben ja da verschiedene Sachen, die man nutzen kann. Man kann über Chats eine Audio-Nachricht machen, die man dann immer wieder hören kann. Man kann ein kurzes Video aufnehmen, man kann einen Kommentar unten anschreiben, man kann auf OneNote Sachen miteinander teilen, sharen, wo man dann daran miteinander weiterarbeiten kann. Also da gibt es so viele Tools, wo man jetzt gar noch nicht einmal davon erahnen könnte, was es noch alles gibt in Zukunft. Aber es gibt jetzt schon viele technische Möglichkeiten. Oder? Denn was für mich auch sehr wichtig ist, ist in einem neuen Setting für Bewertung oder Förderung, wie man es so nennen will, der echte Dialog. Also nicht nur die Ehrlichkeit und die Wertschätzung, sondern man muss ein echtes Interesse daran haben am Leistungs- bzw. Erkenntniszuwachs der Kinder und Jugendlichen. Und das ist mit Noten jetzt einfach nicht so gegeben. Dort putzt es ja immer wieder ab und es ist eigentlich nur ein Abbilden, aber es ist nicht wirklich der Förderkreislauf wird unterbrochen. Oder?
Genau. Und damit zeige ich eben auch grosses Interesse an der Persönlichkeit des Kindes. Das heisst, ich probiere mehr zu erfassen als nur gerade so einen kleinen Schnitt von dem Kind, von dieser Person. Wenn ich echt im Dialog bin mit dir, weil dann frage ich nämlich noch, warum hast du das gemacht, wie bist du zu dem gekommen, wie siehst denn du da? Also für mich ist jetzt das so und so und dann gibt es auch eben ein Hier und Her an Dialog.
Der Prozess wird wichtiger, das ist auch etwas, wo ich glaube, wo wird kommen. Also der Weg, wie etwas entsteht und immer wieder die Schlaufen einbauen, wie machst du es jetzt gerade, was bist du an Bruchschilf, wenn ja, welche? Also die Frage, was ist dir gut gelungen, was nicht? Wo musst du das nächste Mal etwas anderes machen? Die müssen nicht erst am Schluss passieren, sondern die müssen vor zu einem kleinen Schritt immer wieder zwischen ihnen passieren.
Das sollte eigentlich wirklich so wie ein Automatismus werden. Einerseits zwischen Lehrperson und Kind, aber auch mit dem einzelnen Kind oder auch bei der einzelnen Lehrperson. Immer wieder da einen Schritt zurückgehen und kurz überlegen, was ist jetzt gerade passiert? Was läuft jetzt? Wo gehe ich jetzt her? Bin ich noch auf dem Weg zum Ziel? Und wenn nicht, will ich das Ziel ändern? Ist das im Moment, hat sich das verändert? Oder muss ich meinen Kurs ein bisschen ändern? Das wird eigentlich wie so ein Automatismus werden.
Ich glaube, du sprichst jetzt sehr stark auf Design Thinking an. Das ist momentan ja so ein Schlagwort, das in der Informatikbranche herumgeistert. Also man tut nicht mehr ein Produkt, ein Ziel und dann, wenn das Produkt fertig ist, erst rausgeben. Man gibt es vielleicht einmal halbfertigen raus, beziehungsweise also Beta-Tests und so gibt es ja schon länger und Alpha-Tests, also auch diese Geschichten, die kennen wir schon und die schwappen jetzt langsam in die Schule über. Und die Agile Hochschuldidaktik, das Buch nicht kennt, vom Christoph Hahn, gibt auch eine gute Möglichkeit. Bis in die Unterstufen aber hat es dort Tools drin, wo genau der Prozess in dem wechselseitigen dialogischen Lernen auch fördert drin. Denn die komplexen Systeme werden etwas sein, der Umgang mit Fehlerkultur, also dass Fehler echt, dass das Fehler nicht ein Problem sind, sondern ein Leistungszuwach generieren können, weil man etwas daraus lernt. Mhm. Eigenverantwortung wird wichtig, also die Selbsteinschätzung in dem Feedback-Kreislauf hinein, glaube ich, muss gestärkt werden, weil wir müssen da vom John Hattie, dass wenn die Selbsteinschätzung gut ist, hat auch der Lernfortschritt mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten, oder? Und dann auch die Holschuld der Kinder und Jugendlichen, also dass sie sich das Zeug holen, da muss man mit ihnen ein bisschen trainieren, dass sie sich Hilfe holen und nicht einfach passiv da hocken und warten, aber da muss man auch mit ihnen machen. Und so kommen auch die 4Ks natürlich ganz einen anderen Stellenwert über und die überfachlichen Kompetenzen. Die Rolle der Lehrperson ändert sich durch das auch. Mhm. Viele sagen immer Lerncoach, also ich finde, Lerncoaching braucht dann doch noch ein bisschen mehr. Ich würde jetzt mal sagen, als erste Vorstufe wäre jetzt für mich einmal, dass ich eine Lernbegleitung intensiviere und weniger von dem Lehrenden wegkomme.
Ja, genau. Dass man auch ein bisschen mehr auf die gleiche Stufe stellt. Da habe ich auch nicht Angst, dass wir da irgendwie unsere Rolle irgendwie verlieren. Im Gegenteil, ich glaube, wir gewinnen Autorität ganz anders, weil wir eben kompetent sind.
Weil es heisst ja häufiger im Zug von der Digitalkultur jetzt, ja, die Schule braucht es nicht mehr, weil das Wissen kann man sich holen und es gibt überall schon Lernplattformen, die man da machen kann, das stimmt. Und darum glaube ich, muss sich auch unsere Rollen ändern, weil das Bewerten, der Prozess, der Dialog wird sich viel mehr stärken und es soll wieder mehr ums Lernen gehen und nicht ums Abbilden von Noten. Mhm. Und jetzt, Barbara, was heisst jetzt das konkret? Also wie kann ich denn jetzt den Lernfortschritt messen oder den Prozess beobachten und den Lernstand erfassen? Hast du eine Idee?
Also ich finde es doch immer cool, wenn ich sehe, dass eine Lehrperson oder auch du mit so Kompetenzrastern arbeitet, oder? Wo man wirklich einzelne Ziele aufschreibt und dann kann man wirklich, aber gerade in diesem Raster rein, kann man sagen, man füllt zwei Felder aus und dann wird nach einer Weile gibt es noch ein drittes Feld oder ein viertes. Dann siehst du wirklich direkt, hey, da hat sich etwas entwickelt. Es gibt aber auch Bälkchen, die schon sehr lang sind, wo man sieht, hey, da bin ich wirklich gut. Also in der Kommunikation oder in der Kooperation mit anderen, da bin ich wirklich eine Stärke von mir. Ich kann auch gut zuhören oder gestalten, ist etwas, was mir sehr liegt. Ich arbeite sehr gerne mit so einem Instrument und dann natürlich mache ich vor allem mit der Begabungsförderung, weil ich es einfach dort so direkt ist, so eine Gruppe betreue, wirklich mit Lernjournal. Das Kind, über die zwei Lektionen, die es bei mir waren, im Pullout, das Druck schauen, was ist gut gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, welche Ziele habe ich erreicht, was sind die nächsten Teilziele. Und wenn man dann nachher so über ein halbes Jahr aus mit den Kindern anschaut, sieht man natürlich schon, was da passiert ist. Und das macht die Kinder, also aus meiner Erfahrung aus, auch sehr stolz. Es ist verbunden mit einem relativ hohen Aufwand, aber ich bin überzeugt, schlussendlich, wenn man überlegt, was die Kinder wirklich brauchen in Zukunft, dann rechnet sich die Zeitinvestition x-mal.
Ich möchte vielleicht zuerst nochmal auf das, was du zuerst erwähnt hast, eingehen. Ich habe ja eine Kompetenzmass gemacht vor ungefähr 10 Jahren jetzt denn. Mhm. Und wer Lust hat, den Kompetenzpass für sich zu erwerben, der kann den gratis haben von mir. Könnt ihr mir ein E-Mail schreiben. Ich habe einmal einen für die Unterstufen angefangen, den verhebt aber noch nicht ganz. Und mit dem Tool schaffe ich sehr viel und ich kann eigentlich durch das auf Prüfungen verzichten, summative, und kann relativ gut sagen, Ende Schuljahr, wenn ich dann halt gleich eine Note machen muss im Zeugnis, wir haben ja noch ein Jahreszeugnis im Kanton St. Gallen, dann kann ich sagen, es ist jemand da.
Also für mich ist dein Kompetenzpass einfach wirklich ein ganz grosses Kompetenzraster, weil du einfach alles, sämtliche Kompetenz aus dem Lehrplan eben da drin hast. Das macht man häufig nicht so, dann nimmt man irgendetwas raus für einen Vortrag oder auch in der Mathe, wenn sie irgendetwas am Arbeiten sind. Hat man da so einen kleinen Raster und da ist einfach der grosse. Aber das ist genau das, was du sagst. Du kannst einen Lernfortschritt abbilden, kannst zurückschauen.
Formative Lernkontrolle, also vorhin haben wir gesagt, eine Lernstandserfassung. Ich sage den Kindern bewusst Lernchecks. Ich habe das Wording geändert, damit man merkt, es war ein Neuanfang bei uns. Ihr Kinder mal ganz einfach befragt, wie sieht es mit Noten, sind ihr glücklich mit dem und so. Und dann ist häufig Prüfungsangst bei den Kindern vorgekommen. Ich habe eine anonyme Umfrage gemacht. Prüfungsangst war, wenn man die Noten könnte abschaffen könnte, würden sie die meisten abschaffen. Also es ist so eindeutig gewesen, wenn man Kind fragt. Also sie haben auch meine Haltung vorher ein bisschen gekannt, das ist klar, da habe ich es auch ein bisschen beeinflusst. Aber es war gleich noch beruhigend gewesen, dass es wirklich fast alle Also es ist nicht einfach nur so, die Kinder, die ein bisschen gecheckt haben, zwischen den Zielen, was ich einmal meine, wenn ich sage, mich interessiert nicht deine Noten, sondern mich interessiert, was du gelernt hast.
Gell? Und aus sonderpädagogischer Sicht ist das natürlich wunderbar. Und Sonderpädagogik, hätte mal einer gesagt, Sonderpädagogik ist nichts anderes als Pädagogik. Also von dem her sind wir nicht weit weg. Der Förderzyklus, der sollte ja genauso verlaufen. Der fährst an mit etwas und dann übst und repetierst und schlussendlich überprüfst. Aber nachher sollte aus dieser Überprüfung heraus sollte nachher wieder die nächsten Lernschritte wachsen und nicht einen Schnitt und dann fange ich etwas Neues an. Sondern wirklich also so ein fortwährender Kreislauf, der sich bis ins höhere Alter weiterzüchtet.
Darum mache ich den Lerncheck auch so, dass der Lerncheck meistens Aufgaben vom letzten Kreislauf auch noch drin ist. Also wenn ich das Thema Bruchrechnen habe, dann habe ich das Thema Dezimalzahlen von vorher auch noch drin und versuche das im Lerncheck beides abzubilden. Plus das Thema, das nachher kommt. Also wenn ich zum Beispiel aus den Dezimalzahlen und den Brüchen dann nachher das Thema Kilogramm, Gramm, Masseinheiten gehe, dass ich das gerade auch drin habe. So sehe ich gerade schon, wer kann das letzte Mal, wer kann da und wer kann es zukünftig noch. Und den Lerncheck mache ich nicht am Ende des Lernprozesses, ich mache ihn meistens am Anfang oder zwischendrin, damit ich nachher nochmal üben kann. Oder? Es gibt keine Noten, sondern es gibt dann, man zeichnet dann einfach zwei Felder am rasch mit Maßstab unten her auf der Rückseite. Zuerst mache ich die Kinder selbst die Schätzung, also im Sinne von, was ist mir gut gelungen, was nicht so, was hat mir Spass gemacht, welche Technik habe ich verwendet. Und ich gebe nachher noch ein Friend-Beat-Back. Und da tun wir jetzt die Eltern heimgehen zum Unterschreiben. Und bisher ist noch keine Reklamation gekommen.
Ich habe schon das Gefühl, wenn man ganz quer würde einsteigen mit so einem System, dass da schon sehr viel Unruhe könnte geben, weil es Unsicherheit auslöst bei den Eltern.
Aber oder? Auch bei den Lehrpersonen. Also ich meine, als junge Lehrperson hätte ich mich nie getraut, einfach so einzusteigen, weil Noten geben da ein bisschen Sicherheit. Es ist vielleicht schon ein bisschen eine Scheinsicherheit, aber sie gibt da Sicherheit.
Zweifellos. Und eben, das ist etwas, was ich kenne. Da kenne ich schon, seit ich effektiv fast denken kann, kenne ich Noten. Von dem her gibt man da einfach Sicherheit, wie etwas anderes, wo man sehr vertraut ist.
Denn von Pass-or-Fail-Tests haben wir es vorher schon gehabt, also Autoprüfung, bestehst oder nicht. So ist es ja auch beim WSC, also beim Wassersicherheitscheck, bei der Schwimmprüfung, dort bestehst sie oder nicht. Bei der Veloprüfung dasselbe, du bestehst sie oder nicht.
Aber bei der Berufslehre auch, natürlich gibt es am Schluss noch Noten, aber eigentlich kommt das Fähigkeitszeugnis über, wenn du 4.0 erreicht hast, oder mehr, aber es gibt nicht ein anderes Zeugnis, weil du besser gewesen bist.
Ja genau, oder du kommst die Lehrstelle über oder du kommst sie nicht über, also es ist dann nicht das, oder? Sie dürfen übrigens bei mir bei den Lernkontrollen, bei den Lernchecks, dürfen sie einander helfen, sie dürfen mich fragen und sie dürfen alle technischen Medien nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist ganz eine andere Herangehensweise an, ich will den Lernstand wissen von den Kindern, oder? Ich muss es dann einfach gut beobachten, dass niemand schläft im Sinne von, dass er sich dann beschönigt oder runterredet. Aber ich glaube, die realistische Selbstschätzung wird dort auch gefördert.
Auf jeden Fall, ja. Und das andere ist schon, die Beobachtungsgabe von uns Lehrpersonen, die muss gut sein, finde ich. Weil das Beobachten und genau heranschauen erfährst du viel. Und wenn du noch die richtigen Fragen stellst und gut heranhörst, dann erfährst du so viel Spannendes über ein Kind.
Dein Portfolio ist auch ein gutes. Also du hast es schon als Lernjournal. Das kann man ja theoretisch als Lernportfolio auch machen. Da hat es dann schon noch ein bisschen mehr dahinter. Aber wenn ich bei dir raus denke, könntest du irgendwann mal noch Erfolg zu dem machen, dann gehe ich da nicht genau auf dich ein.
Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, da würde ich mich gerne ausklammern. Über das finde ich, müssen wir mal ein bisschen länger reden.
Dann, was ich auch mache, ist Quartalsfeedback. Also ich schaue, dass ich bei allen Fächerkompetenzen, wo ich das Gefühl habe, das sind Grundkompetenzen, tue ich mir aufschreiben, dann tue ich während der Lernchecks und alles, tue ich mir dort drauf notieren auf das A4-Blatt vorne und hinten. Das kommen die Eltern dann über, damit sie so eine Übersicht haben, wie ich in allen Fächern jetzt zum Thema da sehe, weil ich ja sehr fächerübergreifend arbeite, von der Religion durch bis zu Musik, NMG, Mathe, Deutsch, dass da etwas drin ist. Dass sie dann so auch ein bisschen sehen, wo ihr Kind steht, weil ich glaube, die Information in so einem System ist auch wichtig, dass die Eltern informiert sind. Und was natürlich das wichtigste Tool überhaupt ist, ist Beobachtungen aufschreiben. Du bist schon wieder viel näher dran, wenn du einen Test machst zum Teil.
Ja, und das ist natürlich auch wirklich ein echter Fundus in der Vorbereitung von einem Elterngespräch.
Ja.
Wirklich, wenn du da kannst, auf ein paar Beobachtungen, und wenn es nur so Momentaufnahmen sind, also es sind ja Momentaufnahmen, aber da gibt so ein gutes Bild. Ja, das habe ich auch immer probiert am Freitagabend. Es war immer meine letzte Arbeit gewesen, noch so ein bisschen schauen, was ich noch...
In Coaching-Gesprächen bin ich ein bisschen zu wenig eingelesen, bin zu wenig auch bewandert und ich weiss aber, dass das sicher auch ein Tool ist, das sehr gut kann sein. Aber ich glaube, da wäre auch viel Potenzial rum, weil es gibt da Schulen, wie zum Beispiel die Freie Stadtschule in St. Gallen, wo dann wirklich die Jugendlichen einmal in der Woche zu ihrem Lerncoach gehen und so. Also da gibt es sicher ganz gute Tools, die man noch ausarbeiten könnte. Ja, Barbara, jetzt haben wir viel darüber geredet, was man könnte und was man nicht könnte und was man sollte. Und wenn jetzt Schulleitungen, Behörden, Schulaufsicht oder Eltern kritisch sind und sagen, wir wollen aber Noten und überhaupt, das geht nicht, was sie da machen, was könnte man denn machen?
Also, ich würde dann einfach, wenn es wirklich so kritische Stimmen gibt, würde ich jetzt nicht gerade so einsteigen, wie du jetzt im Moment gerade schaffst, so unserem Jahr total ohne Zahlennoten, sondern würde ich wirklich so ein Gemischtsystem vorschlagen, wo man zum Teil schafft mit Dialog, wo man sich dann Notizen macht, mit Beobachtungen, mit dem Kompetenzraster. Und dann aber auch ab und zu wieder mal so eine, sagen wir, eine klassische Prüfung macht oder eine klassische Benotung, wo man dann wirklich am Schluss am Ende eine Zahl hat, dass man wie so bei beiden Bedürfnissen befriedigt hat. Und dann, denke ich, steht der Tropfen hüllt den Stein, nicht aufgeben.
Also für mich ist ja der echte Dialog ein Argument, dass man dann gute Argumente bringt und nicht den anderen abputzt, sondern wirklich genau anlässt, was denn Bedenken sind und die versucht im Gespräch zu entkräften.
Dass man so ein bisschen rausgespürt, was sind denn die Sorgen, die Eltern haben. Weil das sind berechtigte Sorgen. Sie wollen für ihr Kind das Beste. Und wenn man da so ein bisschen zur Reihe austanzt oder ihr Kind in einem Unterricht ist, wo es einfach dort so läuft, wie man sich da selber eben gewöhnt ist, dann kann das tatsächlich Unsicherheiten und Ängste auslösen. Und die sind ernst zu nehmen.
Als Letztes möchte ich euch wie Mut machen, neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Probiert es aus. Leset das Buch «Eine Schule ohne Noten» von Nölte Wampfler vom HEB Verlag. Da war auch ein bisschen die Basis für den Podcast, für den theoretischen Teil für mich. Wenn ihr mit etwas anfangt, fangen wir mit einem Mischsystem an, wie es Barbara gesagt hat. Macht einfach mal einen Lerncheck, wo ihr wirklich bewusst auf keine Noten habt, auch kein Stegeli oben an, nichts. Und wenn ihr ein gutes System habt, glaube ich, spricht sich das um. Und andere können fragen, wie machst du es? Und dann sind wir schon zu zweit, weil wir noch zu zweit in einem Boot sind und etwas umdenken, suchen euch Verbündete, ist es einfacher, ein System zu tragen, als wenn man Einzelkämpferin und Einzelkämpfer ist. Möchtest du noch was ergänzen?
Ja, ich habe es genau wie du, ich würde auch Mut machen. Wir sind Fachpersonen, wir haben unsere Profession gelernt, wir müssen uns nicht hinter Noten verstecken.
In dem Sinn, sind mutig. Bis zum nächsten Mal, danke, dass ihr dabei gewesen seid.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.